Freiheit. Wenn man das einfach nur umgebunden hat, so ist man irgendwie ein bisschen eingeengt. Guten Morgen, liebe Christusgemeinde. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammen sind. Wirklich, es ist schön, dass du da bist. Es ist wirklich, wirklich schön. Und wir wollen uns heute so ein paar Gedanken machen, warum wir eigentlich hier sind. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Und heute soll es darum gehen, was so unsere Mitte ist, was uns eigentlich ausmacht. Ich habe mal, als ich erst zwei Kinder hatte, Olivia und Magdalena, die mitgehabt in der Schule. Und mein Kollege, der kannte Sergei nicht, der kannte nur mich. Und als er die Kinder gesehen hat, stand er da und hat gesagt, sag mal, haben die Kinder auch einen Vater? Was er damit meinte war, sie sehen so aus wie ich, dass irgendwie kein anderer erkennbar ist in ihnen. Also ich kann das irgendwie gar nicht nachvollziehen. Ich finde gar nicht, dass die so aussehen wie ich. Aber er hat die angeguckt und sagte, hä, gibt es da auch noch jemand anderen, der da Gene dazu gesteuert hat oder war es das nur du? Jeder von uns besteht in der Grundsubstanz aus diesen kleinen Dingen, aus diesen Genen, aus der DNA. Desoxyribonukleinsäure. Ich habe das extra gestern geübt, damit ich das aussprechen kann. Ein wahnsinnig schwieriges Wort und ist ja auch eine echt komplexe Angelegenheit. Ist doch echt seltsam, oder? Letzten Sonntag hatte sie ihre Mutter dabei und die standen beide beim Lobpreis und ich saß hinter ihnen. Und ich habe sie von hinten gesehen und dachte, das ist ihre Mutter. Fragt mich gar nicht warum, aber ich habe es irgendwie gesehen. Ich dachte, sie sehen so gleich aus von hinten. Also irgendwie ist das doch ein seltsames Werk, dass wir aus diesen Biomolekülen bestehen, die wir weitergeben an unsere Kinder. Und diese Erbinformationen, die sieht man auch in der Regel dann in diesen Kindern. Ich finde das super spannend. Und die Frage, der wir heute nachgehen wollen, ist, was ist eigentlich die DNA der Christusgemeinde? Was sind unsere Biomoleküle, die wir weitergeben wollen? Was ist das, wofür wir stehen und was wir weitergeben? Und ich glaube, im Kern sind wir zuallererst eine Bekenntnisgemeinschaft. Wisst ihr, jeder Mensch hat ein Bekenntnis. Jeder Mensch bekennt sich zu etwas. Also manche sagen, ich bekenne mich zu Gott, ich glaube an Gott. Dann gibt es Menschen, die sagen, ich glaube nicht an Gott. Das ist genauso ein Bekenntnis. Dann gibt es Leute, die bekennen sich zu ihrem Partner oder zu ihren Kindern. Da gibt es Leute, die bekennen sich nicht so gerne zu ihren Kindern in manchen Situationen. Manche Kinder bekennen sich nicht gerne zu ihren Eltern, wenn sie so in der Pubertät sind. Das kennen wir ja. Ein Bekenntnis macht uns im Grunde aus. Manche bekennen sich zum FC Bayern, machen sich damit unbeliebt, aber sie bekennen sich trotzdem dazu. Das ist ein Bekenntnis. Und Christen hat schon immer verbunden, dass sie ein gemeinsames Bekenntnis haben. Schon immer, über die ganzen Zeiten hin. Und ich glaube, heißt auf Lateinisch, Credo, richtig. Das ist das Credo. Ich glaube, ich bekenne mich zu etwas. Wir bekennen uns zu ganz bestimmten Überzeugungen unseres Glaubens und wir sagen damit, hey, dafür leben wir, dafür stehen wir ein, das geben wir weiter. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Ja, das finde ich faszinierend, das finde ich begeisternd. Und die Vorbilder dafür, die finden wir in der Bibel. Lasst uns mal 1. Timotheus 6, 13 bis 14 lesen. Ich habe die NGÜ als Übersetzung genommen. In der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt, und in der Gegenwart Jesu Christi, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf, erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Paulus schreibt an Timotheus und er sagt, im Namen Jesu Christi, der vor Pilatus stand und sich zu einem ganz klaren Bekenntnis gestellt hat. Ich bin der Christus, Das war sein Bekenntnis. Wenn wir Epheser 4, 1 lesen, auch wieder ein Paulus-Wort, da schreibt er, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Wir sehen hier, dass sowohl Jesus als auch Paulus ein Bekenntnis hatten. Und wisst ihr, dieses Bekenntnis war nicht nur ein Gedankengebäude, das glauben wir ja manchmal, oder eine Philosophie. Das war etwas, was eine Position bedeutete, ein Stand, den sie eingenommen haben. Sie haben sich darauf gestellt und ihnen ist widersprochen worden. Das ist ein Phänomen, wenn man einen Stand einnimmt. In der Regel führt es dazu, dass einem widersprochen wird. Sie stießen auf Ablehnung und Konsequenzen. Das zog Gefängnis nach sich, das zog Strafe nach sich und letztendlich sogar den Tod. Sie sind nicht in den Tod gegangen für ein Gedankenspiel, für eine Philosophie. Sie hatten ein ganz klares Bekenntnis, das ihnen Kraft gegeben hat. Und wisst ihr, es ist total wichtig, wofür oder welches unser Bekenntnis ist. Denn das bestimmt, wie wir leben. Das bestimmt, wie wir nach außen hin wirken und wofür wir unser Leben geben. Unser Bekenntnis bestimmt das. Ganz kurzer Schlenker, wir haben vor 2 Tagen so einen Film gesehen, der war echt grausam und eigentlich wollte ich den gar nicht gucken, aber der war so spannend, da ging es um die Magna Carta. Weiß nicht, ob ihr das so kennt, das war so der Aufstand in England gegen den König und da haben sich Menschen zusammengetan für die Gleichheit und Freiheit der Menschen. Wisst ihr, und der König hat die verfolgt, bis aufs Blut. Und dann war da eine Szene, ich glaube, die Kinder sind draußen, ich werde es auch ganz kurz noch erzählen, aber da war der Anführer, der Anführer wurde gefangen genommen vom König und der König hat gesagt, widerrufe das. Und er hat gesagt, ich werde das nicht tun, egal was du tust. Und dann haben sie ganz schreckliche Dinge mit ihm gemacht. Ich sage es jetzt nicht, weil wir doch Kinder hier haben. Und ich konnte mir das nicht anschauen, wirklich nicht. Ich habe weggeguckt, ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Wie kann man so grausam sein? Aber was mich so fasziniert hat und was ich gedacht habe, was für eine Kraft liegt in dem Bekenntnis, das wir in uns tragen. Wisst ihr, diese Kraft des Bekenntnisses hat Menschen dazu gebracht, in einer Arena ihr Leben zu lassen. Und dieses Bekenntnis bringt immer noch Menschen in Afghanistan und in Ländern, die Christen verfolgen, dazu zu stehen, dieses teure Bekenntnis zu behalten, einen Stand einzunehmen und zu sagen, ich stehe dafür. Das ist krass, oder? Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde genau so ein Bekenntnis in uns tragen, weil es unsere innere Position ist, weil es das ist, was wir vertreten. Und wir dürfen uns da gar keine Illusion hingeben. Wenn das so ist, werden wir auf Widerstand stoßen. Das ist Fakt. Johannes Hartl hat erzählt, er war mal in Indien vor ganz kurzer Zeit schon erst und er war dann auf einer Missionsreise und in Indien, sagt er, gibt es so viele unterschiedliche Ausprägungen des Hinduismus, also extrem viele. Sondern er war ja eines Tages bei einem Tempel, er wollte sich den anschauen, also einfach als Besucher. Und das war so eine ganz fiese Ausprägung des Hinduismus, also das waren so überall Totenköpfe und diese Priester, die haben sich von Kadavern ernährt, also wirklich ganz übel. So, und er kam dahin und vor diesem Tempel, sagt er, stand eine Frau, also so eine Priesterin. Und sie sah ihn kommen und dann war sie ganz freundlich und sagt, hey, how are you? Come in. Also komm, Entschuldigung, hallo, komm rein. Hier darf jeder beten, du darfst deinen Gott anbeten, komm rein, bete an. So völlig offen, ne? Also jeder darf machen, was er will. Und dann steht er vor ihr und sagt, nein, danke, ich diene einem anderen Meister. Und er sagt, in dem Moment, als er das gesagt hat, Da ist sie wütend geworden. Also sie ist richtig zu einer Furie geworden. Sie hat ihn verjagt, sie hat ihn vertrieben, weil er einen Stand eingenommen hat. Also vorher war alles gut. Hey, wenn wir zusammen anbeten, du betest deinen Gott an, ich bete meinen Gott an, alles gut. Ja, wir lieben uns, wir gehören alle zusammen. War alles kein Problem. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, nein, ich diene einem anderen Meister und ich werde da nicht anbeten, da ist sie zur Furie geworden. Das hat mich auch nachdenklich gemacht. Und ich glaube, dass das immer die Folge ist, wenn wir einen Stand einnehmen, auch in unserer heutigen Zeit. Und das älteste Glaubensbekenntnis, das wir kennen, lasst uns das jetzt mal anschauen, steht in 1. Korinther 15, 3, Vers 5. Das ist tatsächlich ein Glaubensbekenntnis, das in der Bibel steht. Da steht, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden. Okay, ich fange von Anfang an. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und in 3 Tagen danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und das in Übereinstimmung mit der Schrift. Das ist so das älteste Glaubensbekenntnis, das wir kennen. Und die Christen haben sich im Laufe der Zeit, über 2000 Jahre jetzt schon, auf ein Glaubensbekenntnis geeinigt, dass man das apostolische Glaubensbekenntnis nennt, das Apostolikum. Hat davon schon mal jemand gehört? Ja, ich glaube schon, ne? Dieses Glaubensbekenntnis ist schon über 1700 Jahre alt. Das fasziniert mich auch, wisst ihr? Und das finde ich total klasse, dass wir nicht etwas machen, was wir uns seit 30 Jahren so überlegt haben, ne? Sondern dass wir in einer Tradition stehen, die tausende von Jahren gilt schon. Und dieses Glaubensbekenntnis möchte ich heute gerne mit euch ein bisschen durchgehen, weil das der Grund ist, warum wir hier sind. Das ist unser Bekenntnis. Wir lesen das einmal gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, katholische, christliche. Das ist immer schön, dieser Punkt ist immer schön. Wir lösen das gleich mal auf, bevor wir weiterlesen. Also katholisch meint in diesem Zusammenhang schlicht allgemein, nicht die katholische Kirche als Institution, sondern allgemeine. Deswegen lasst uns christliche, allgemeine Kirche lesen, damit wir uns besser fühlen. Also, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das ist ein starkes Glaubensbekenntnis und ich möchte das mit euch heute einmal durchgehen. Keine Angst, wir werden das jetzt nicht sonntags jedes Mal hier sprechen, gemeinsam. Das brauchen wir, glaube ich, nicht, aber ich glaube, wir müssen es in unserem Herzen tragen. Und das erste ist, ich glaube an Gott. Die Frage ist, an welchen Gott glauben wir? Wir hatten vor ein paar Monaten ein Au-pair-Girl mal bei uns, Mädchen. So 3 Monate war die bei uns, die habe ich regelrecht auf der Straße aufgelesen. Die war arbeitslos und dann ist sie bei uns gewesen für 3 Monate. Die hieß Umeda und sie war Muslimin. Und meine Mama, die hat sich immer mit ihr unterhalten, weil sie Russisch sprechen konnte. Das war super. Und die haben sich ganz viel unterhalten, auch über den Glauben, ganz viel. Sie war sehr überzeugt auch von ihrem Glauben und wir natürlich von unserem. Und es war sehr interessant, dass ihr eine Sache ganz, ganz wichtig war. Sie sagte immer, wir glauben an den gleichen Gott. Das hat sie ganz oft gesagt. Und es war ihr ganz wichtig zu sagen, wir glauben an den gleichen Gott. Und das scheint ja auch was Wahres dran zu sein, denn die haben ja auch das Alte Testament, Abraham, Isaac und Jakob. Aber die Frage ist das wirklich so? An welchen Gott glauben wir? Wir glauben an Gott, den Vater. Wir glauben an Gott, den Vater. Gott stellt sich uns als Vater vor. Das bedeutet, dass wir an einen Gott glauben, der nicht irgendwo weit weg ist, der nicht auf uns irgendwann wartet, sondern der da ist, der jetzt da ist, der eine Beziehung zu uns möchte, der Nähe möchte, der Vertrauen möchte mit uns. Er ist der Vater. Er bietet uns eine ganz, das ist so die engste Beziehung, die es eigentlich gibt, Eltern und Kind. Wir sind Kinder Gottes. Manchmal sogar enger diese Beziehung als Ehepartner. Ganz eng. Gott will unser Vater sein. Das ist der Gott, an den wir glauben. Das zweite ist, wir glauben an einen Gott, der allmächtig ist. Er hat alle Macht. Alles ist in seiner Hand. Wir können ihm vertrauen, egal wie die Lebensumstände sind, egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde. Ich weiß, mein Gott kann. Mein Gott kann. Und zwar alles. Alles. Er ist meine Stärke. Er ist mein Trost. Gott kann. Und das Dritte ist, ich glaube an Gott, den Schöpfer. Den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube, dass er der Ursprung ist des Lebens, die Quelle des Lebens ist. Ich glaube an den Schöpfer, nicht an die Schöpfung. Ich glaube nicht an die Kraft der Sterne oder der Sonne, sondern ich glaube an den Schöpfer. Wir glauben an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wisst ihr, wie stark dieses Glaubensbekenntnis angegriffen ist? Gerade das, die Schöpfung. Das wird den Kindern in der Schule so eingetrichtert, dass das ja nicht sein kann, eigentlich. Und da wird versucht, den Grund zu erweichen. Und dann wird gesagt, du glaubst doch nicht wirklich, dass in 7 Tagen diese Erde entstehen konnte. Das ist doch völlig unrealistisch. Natürlich ist das unrealistisch, sonst bräuchte ich keinen Gott dafür. Natürlich ist das nicht irgendetwas, was ich nachweisen kann. Aber Gott stellt sich vor als der Schöpfer. Und wisst ihr, wenn wir anfangen, Dinge zu bezweifeln, ich habe das selber erlebt bei mir, das ist ganz interessant. Als ich in der Schule war, als Mädchen, hatte ich kein Problem damit, mich zu Jesus zu bekennen, zu Gott zu sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass er der Retter dieser Welt ist, überhaupt kein Thema gewesen. Dann kam ich an die Universität und habe Philosophie belegt als Nebenfach. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das mit mir gemacht hat. Ich habe was über Kant gelernt, ich habe was über Sartre gelernt und über Nietzsche. Und plötzlich war in meinem Kopf so ein riesen Durcheinander. Und wenn mich jemand gefragt hat, woran glaubst du eigentlich? So einfach ist das jetzt nicht zu erklären. Hättest du mal 5 Stunden Zeit, dann könnte ich dir das vielleicht... Nein, da war so ein großes Durcheinander in meinem Kopf. Und dieser Stand, den ich hatte, dieser Stand, dass ich mich zu Jesus einfach bekennen konnte, der war weg. Das konnte ich nicht mehr. Das war wie unter meinen Füßen weggezogen. Und deswegen glaube ich, dass das so wichtig ist, dass wir wissen, woran wir glauben. Es hat mich einige Jahre gekostet und ziemlich viele Kämpfe, und ich kämpfe damit immer noch, in meinem Kopf das klar zu kriegen. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Schöpfer. Und er ist allmächtig. Und er ist mein Vater. Und jeder, der das bekennt, ja, da glauben wir an den gleichen Gott. Auf jeden Fall. Da sage ich Ja und Amen dazu. Wir glauben an Jesus Christus. Jesus heißt, Gott rettet. Gott hilft. Und Christus ist ein Hoheitstitel, der besagt, der Gesalbte, der König. Wir glauben an den, der sagt, Gott rettet. Wir glauben, dass er der eingeborene Sohn, man kann auch übersetzen, einzig geborene Sohn ist. Er ist der Weg zum Vater. Er ist wahrhaftig Mensch geworden, durch die Jungfrau Maria geboren. Und er ist wahrhaftig Gott empfangen durch den Heiligen Geist. Wir glauben, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Was für eine Würde verleiht Gott uns Menschen dadurch? Gott kommt, weil du ihm so wichtig bist. Wisst ihr, das kennt keine Religion, dass Gott kommt so nah. Das ist etwas, was uns einen unwahrscheinlichen Wert verleiht. Und dieser Wert, der führt dazu, dass wir einen Stand einnehmen können für diesen Christus. Ich bin wertvoll gemacht, obwohl ich so viele Schwächen habe. Ich verstehe Dinge oft nicht. Ich bin unzulänglich. Ich bin in so vielen Dingen nicht gut. Aber Gott hat mich wertvoll gemacht und dich. Er hat dir so viel Wert gegeben und das bekennen wir hiermit. Jesus ist die Standleitung zum Himmel. Er hat gelitten unter Pontius Pilatus. Er ist gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden haben. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Was für ein Gott! Was für ein Gott! Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Was für ein Gott! Der Tod ist der letzte Feind des Menschen. Der Tod ist uns allen gewiss. Wenn wir eine Gewissheit haben im Leben, dann den Tod. Das ist das Einzige, was uns alle definitiv ohne Zweifel erwartet. Und wisst ihr, es gibt Menschen, die sagen, du, ich habe keine Angst vorm Tod und ich habe auch keine Angst vorm Sterben, denn dann ist alles aus. Aber wir glauben was anderes, oder? Wir glauben nicht, dass mit dem Tod alles auf ist. Wir glauben an den auferstandenen Christus. Wir bekennen uns zu einer anderen Wirklichkeit. Wir bekennen uns zur Wirklichkeit des Himmels. Und da steht, er ist aufgefahren in den Himmel. Was bedeutet das? Gottes Wirklichkeit, eine unsichtbare Wirklichkeit, die für uns von mit den Augen jetzt nicht sichtbar ist, aber die da ist. Und wisst ihr, was sehr interessant ist? Lisa Randall, das ist eine Harvard-Professorin, die also jetzt eine Forscherin ist an der Universität. Sie ist Physikerin, Teilchenphysik und Stringtheorie, die sagt mir jetzt nicht Kosmologie, nein, nichts, Kosmologie unterrichtet sie. Und diese Wissenschaftlerin, also an der Spitze der Wissenschaft, sagt Folgendes. Sie sagt, unsere dreidimensionale Wirklichkeit ist in eine höherdimensionale Wirklichkeit eingebunden. Wir leben sozusagen in einer Tasche der Wirklichkeit. Die anderen Welten und Wirklichkeiten sind nur wenige Atome von uns entfernt, aber wir können sie mit unseren 5 Sinnen nicht wahrnehmen. Es ist doch interessant, dass sogar Wissenschaftler so etwas erkennen. Ich finde es sehr interessant. Und Gott spricht davon, diese Welt ist nicht die einzige Wirklichkeit, die wir kennen. Wir wissen, es gibt den Himmel und es gibt die Realität Gottes, die einbrechen will in unsere Welt. Und das hat sie getan in Christus. Das ist so etwas Wunderbares. In der Person Jesus Christus wurde diese unsichtbare Wirklichkeit für uns sichtbar. Er ist der Erste. Durch ihn besteht alles. Auf ihn läuft alles zu. Und wir bekennen, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Gott hat ihn erhöht. Er hat seinen Namen über alle Namen gestellt. Und wir glauben dem Bekenntnis von Jesus. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater nur durch mich. Das ist Jesus' Bekenntnis. Das war sein Bekenntnis und daran glauben wir. Ich glaube an den Heiligen Geist. Wir glauben, dass der Heilige Geist real ist. Dass er nicht durch die Gegend schwirrt, irgendwo unerreichbar für uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in uns. Das glauben wir. Und der Heilige Geist wirkt in uns. Und der Heilige Geist will reden. Der will uns das Vaterherz zeigen. Und daran glauben wir. Wenn wir daran nicht glauben würden, dann wären wir relativ arm. Denn Gott ist im Himmel, Jesus ist zu Rechten des Vaters. Und Jesus hat gesagt, ich schicke euch den Geist. Und der wird euch zeigen, der wird euch lehren, der wird euch helfen. Wir glauben an die heilige, allgemeine, christliche Kirche. Und auch das ist ein Standpunkt, der heutzutage ziemlich out ist. Auch unter Christen mittlerweile. Ich glaube, dass die Gemeinde Gottes Idee war und nicht unsere Idee. Und wenn wir Gemeinde zusammen bauen wollen, dann wollen wir seine Gemeinde sein. Weil er gesagt hat, ich baue meine Gemeinde. Ich lebe nicht allein vor mich hin, sondern ich will Teil dieser Gemeinde sein. Natürlich nicht nur dieser Gemeinde, sondern weltweit. Der Gemeinde Gottes, die Kirche. Gemeinschaft der Heiligen, was für ein toller Ausdruck. Ich liebe diesen Ausdruck. Wisst ihr, dass wir hier in der Gemeinschaft von Heiligen sind? Was für ein Wort. Du bist heilig. Du bist heilig in Christus. Du bist heilig. Und wir haben eine Gemeinschaft der Heiligen. Wow. Wir sind nicht eine Gemeinschaft von Kaninchenzüchtern, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Heiligen. Was kann es Besseres geben? Wir glauben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Was für eine Zukunft, was für eine Hoffnung. Was für eine Zukunft, was für eine Hoffnung. Und ich habe Menschen erlebt, die zum Beispiel Kinder verloren haben. Wo ist da Sinn? Wo ist da Hoffnung? Das kann man menschlich nicht sagen. Wenn dieses Leben alles wäre, dann ist das sinnlos. Warum muss ein Kind geboren werden, 3 Jahre leben und dann sterben? Die Hoffnung, die wir haben, ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und daran glauben wir und daran halten wir fest. Wir glauben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und das ist für alle bereit, das ewige Leben. Die Frage ist nur, mit wem willst du deine Ewigkeit verbringen? Mit Gott oder ohne ihn? Und wir wollen jetzt gemeinsam das Glaubensbekenntnis singen. Ich habe die Band gebeten, dass sie das nochmal spielt. Und ich möchte euch nochmal in Erinnerung rufen. Ich glaube, wenn wir ein tiefes Bekenntnis in uns tragen, das ist so stark, das werden Menschen sehen, und zwar sehr schnell. Ein Bekenntnis macht uns stark. Ein Bekenntnis gibt uns Kraft. Und mit einem Bekenntnis wissen wir, wofür wir leben. Lasst uns das gemeinsam singen. Ich glaube an Gott, den Vater. Amen.